ARD.
Viele wundern sich ja, dass Syrien so ein Vielvölkerstaat ist mit so vielen verschiedenen Religionsgruppen und auch ja, vielen Graustufen letztendlich innerhalb dieser Religionsgruppen. Es ist ein sehr diverses Land, was natürlich auch viel sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Aber diese Diversität ist kein Zufall, sondern sie können wirklich das zurück in die Antike verfolgen. Das war nicht eine Wurzel, aus der es dann verschiedene Verzweigungen gab, sondern letztendlich waren die Kulturen und die Religionen immer divers und sie haben miteinander interagiert, sich gegenseitig befruchtet, aber die meiste Zeit eigentlich friedlich koexistiert.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Syrien. Woran denken Sie da zuerst? An Zerstörung, Flucht und Blutvergießen? Kein Wunder nach 14 Jahren Krieg. Hunderttausende Tote, Städte in Trümmern, die meisten Syrer leben in Armut. Und doch ist Syrien auch ein reiches Land, reich an Schätzen der Weltgeschichte. Ob die Altstadt von Aleppo oder die Oasenstadt Palmyra. Was dort in Stein gemeißelt wurde, das sind die Wurzeln unserer Zivilisation. Und wer weiß, vielleicht münden sie auch ins Fundament der Zukunft Syriens ein, das jetzt gerade gegossen wird. Darum geht's nun in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gesprächspartner ist Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur des Magazins Zenit, in dessen Redaktion wir uns jetzt auch treffen. Er ist vielen bekannt als Nahostexperte, weil er unermüdlich die komplizierte politische Gemengelage dieser Region erklärt. Vor allem aber ist er leidenschaftlicher Orientalist und nach Kriegsende sofort aufgebrochen, um den Zustand der syrischen Kulturstätten mit eigenen Augen zu sehen. Daniel Gerlach, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wie war das denn für Sie, das Wiedersehen mit Orten, die wahrscheinlich bei den meisten Orientalisten zu erhöhtem Pulsschlag führen dürften?
Ja, bei mir auch, ganz besonders sogar. Die meisten der Orte, die ich bereist habe im Januar, die hatte ich ja schon gesehen, natürlich in einem anderen Zustand. Und deswegen habe ich mich nicht nur gefreut, sondern ich hatte auch Sorge davor, das alles zerstört zu sehen. Ich habe natürlich verfolgt in all den Jahren, was von den Kulturschätzen zerstört wurde. Aber es gab einfach auch bestimmte Orte, von denen es nicht wirklich Aufnahmen gegeben hat und die in der Berichterstattung gar nicht vorkamen. Beispielsweise die große Oasenstadt Palmyra, die Sie in der Anmoderation angesprochen haben, die war immer wieder in den Nachrichten. Aber es gab andere Orte, die ich bereist habe, von denen ich mir nicht sicher sein konnte, in welchem Zustand die sich befinden. Nun bin ich kein Bauforscher und auch kein Archäologe. Ich bin da nicht vom Fach. Aber ich konnte durchaus mit bloßem Auge erkennen und mich auch erinnern, wie das ausgesehen hat und was zerstört wurde und was nicht.
Und dieser Vergleich früher heute, gab es da einen Moment, der Sie besonders bewegt hat?
Ja, es gab viele Momente, die mich besonders bewegt haben. Das eine war die Oasenstadt Palmyra, weil sie wirklich einer der schönsten Orte ist, die ich kenne. Als ich dann dort vor allem der großen Tempel stand, die vom Islamischen Staat wirklich pulverisiert wurden, zerstört wurden, aber auch vor dem Tetrapylon, einer der wichtigsten römischen antiken Städten dort, da war ich schon sehr erschüttert, das muss ich sagen. Besonders betroffen gemacht hat mich definitiv die Stadt Apamea, die in der Antike, in der hellenistischen Zeit, die Hauptstadt Syriens war und eine der großen Städte der Welt. Da wusste ich, dass dort Raubgrabungen stattfinden und stattgefunden haben, dass dort viel antikes Material geplündert wurde. Aber das Ausmaß dieser Plünderung, das war mir nicht klar. Als ich dort hingekommen bin mit einem Team von der Produktionsfirma Kobalt, mit der wir gemeinsam eine Dokumentation für Terra X gemacht haben, da waren dort Raubgräber am Werk. Es müssen wirklich Hunderte gewesen sein, die dort tagtäglich hinfahren in dieser atemberaubend schönen Anlage und mit Metalldetektoren, Spitzhacken buddeln. Einige davon mit gewisser archäologischer Fachkenntnis, weil sie offensichtlich früher an Grabungskampagnen teilgenommen haben. Das war erschütternd zu sehen, wie das alles über die Jahre vorangegangen sein muss. Und wenn man dann auch, wie wir damals, die Möglichkeit hatten, Drohnen zu benutzen, dann sieht man aus der Luft, in was für einem entsetzlichen Zustand sich das befindet. Das ist wirklich durchlöchert, das ist ein Feld. Der Schweizer Käse wird immer bemüht als Beispiel. Das ist schlimmer. Also die ganze Oberfläche war vernarbt und überall waren Hunderte, wenn nicht Tausende Spuren von Raubgrabungen zu sehen.
Wie läuft das denn eigentlich? Für wen buddeln die da? Wie funktioniert das denn? Wie kommt das dann an seine Besitzer oder an die Zwischenhändler?
Die Raubgräber sind letztendlich die kleinen Fische. Einige arbeiten auf Bestellung. Ganz viele von den Raubgräbern suchen nach Münzen und nach kleinen Objekten. Diejenigen, die wirklich Ahnung haben, arbeiten zum Teil zusammen mit einer ganz gut organisierten antiken Mafia, die natürlich in dem Moment floriert hat, wo die staatliche Kontrolle komplett weg war. Wobei man auch sagen muss, ganz wichtig, auch unter dem Assad-Regime wurde auf industrieller Ebene, wurden Antiken geplündert, verkauft, in Privatbesitz gebracht und so weiter. Die kleinen Fische finden was, wenden sich an ihren Chef oder an den Vorsteher, der ihnen ein Angebot macht bzw. taxiert, was das Ganze wert sein könnte. Dann gibt es die Zwischenhändler, die eine sehr genaue Vorstellung davon haben, um was es sich handelt. Und diejenigen, die viel Geld verdienen, sind natürlich die, die das in den Markt bringen, wo Sammler oder Händler sitzen, die das Ganze legalisieren können. Denn die große Herausforderung für die antiken Schmuggler ist ja, illegale Ware zu waschen. Da können sie sowas zu Versteigerungen bringen und dann eben dafür sorgen, dass es nicht so viel Aufsehen erregt, damit dann ein Bekannter von ihnen das Objekt kauft. Dann hat der nächste Besitzer, kann immerhin sagen, ich habe das in einem Auktionshaus gekauft für den und den Preis. Und erst dann, wenn sie es geschafft haben, so eine gewisse Legende aufzubauen, also eine gewisse Provenienz, dann ist die Chance etwas größer, dass es keinen Verdacht erregt, beziehungsweise es fällt mir leichter, kritische Ermittlungen dadurch zu begegnen, dass ich sage, ich habe das legal erworben. Es hat in den letzten Jahren, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, etliche Bemühungen gegeben. Also das Problem wurde auch erkannt in Europa und in Deutschland. Deutschland war eigentlich einer der ganz großen Märkte für diesen Graubereich zwischen legalem und illegalem Antikenhandel, wo man letztendlich sagen muss, ein illegal erworbenes Objekt kann ja nicht legal werden, dadurch, dass es öfter mal den Besitzer wechselt. Aber es ist natürlich nach wie vor auch in den Golfstaaten, aber auch in anderen Teilen der Welt, in den USA, gibt es einfach den Bedarf nach sowas. Es gibt Menschen, die sind der Ansicht, wenn es bei mir im Wohnzimmer steht, dann ist es besser aufgehoben. Die brüsten sich natürlich auch damit, solche Objekte zu besitzen. Und das ist das ganz große Problem, natürlich, wenn solche Objekte in privaten Sammlungen landen. Nicht nur, dass sie der Öffentlichkeit vorenthalten werden, illegal, sondern eben natürlich auch, dass sie eigentlich nicht dazu beitragen, dass wir besser verstehen, wie es damals gewesen ist.
Jetzt ist das Regime Assad im Dezember 2024 gestürzt worden. Seitdem dreht sich quasi alles um die vor allem auch politische Zukunft Syriens. Wir sprechen über Ruinen. Warum ist das trotzdem wichtig?
Ich glaube, das ist immens wichtig, denn erstmal ist das wirklich was, was Syrien besonders macht. Also überall im Nahen Osten Inforadio. Gibt es bemerkenswerte europäisches, römisches, hellenistisches Kulturerbe, denn diese Region war ja eigentlich Teil eines Kulturraums, der auch mit Europa verbunden war und man hat damals, glaube ich, die Trennung auch noch nicht so gesehen, dass das jetzt der Osten ist und wir der Westen, sondern letztendlich war Syrien lange Zeit das Gravitationszentrum römischer und hellenistischer Kultur. Da kommt halt einfach hinzu, dass man sich natürlich fragen muss, okay, was hat das mit der Identität Europas tatsächlich zu tun? Das ist nicht nur archäologisches Interesse, sondern es erinnert uns auch eben daran, dass diese gesellschaftliche Trennung, wir die Europäer, dort die arabische Welt, die Syrer, dass die eigentlich ziemlich, dass die nicht selbstverständlich, dass die nicht natürlich ist. Insofern, glaube ich, kann uns das Kulturerbe zeigen, wie sehr wir doch eigentlich zusammengehören.
Können Sie das vielleicht nochmal einem Beispiel erläutern? Also, weiß nicht, ob da Palmyra vielleicht sogar der beste Ort ist oder Apameia.
Oder auch Bosra Sham im Süden, nahe der jordanisch-syrischen Grenze, das ist die Stadt Bosra Sham. Die Hauptstadt des Nabatäerreichs war, dann später eine wichtige römische Stadt war, auch der Sitz eines Bischofs. In Bosra Sham kann man sehen, dass dadurch, dass alles aus schwarzem Basalt gefertigt wurde, ist das wirklich für die Ewigkeit gebaut. Also das Material ist so hart und so schwer zu bearbeiten, aber es hält eben auch. Und deswegen haben sie dort eines der, wenn nicht vielleicht das besterhaltene Amphitheater, römische Amphitheater der Welt. Sie haben dort aber auch normale Behausungen, also Häuser, Wohnhäuser, die in anderen Teilen der Welt dann aus Lehm gebaut wurden, die wirklich aus diesem Basalt entstanden sind. Und sie können dort sehen, wie sich diese Stadt entwickelt hat. Das Besondere war, vor dem Krieg haben Menschen in diesen Ruinen gelebt. Also die haben dort nicht nur sich aufgehalten zu touristischen Zwecken, sondern die haben wirklich dort ihre Workshops gehabt, ihre Ateliers, ihre Werkstätten. Sie haben dort gewohnt. Und die Bevölkerung von Bosra insbesondere, von dieser Ruinenstadt, die ist in Mitleidenschaft gezogen worden von dem Krieg. Die ist auch, hat sich auch zum Teil an diesen Kämpfen beteiligt. Sie ist dann vertrieben worden. Also Bosra selber war eigentlich ein Kriegsschauplatz, wo die Scharfschützen sich in den Ruinen noch über Jahre verschanzt haben. Und das ist natürlich dann besonders erschütternd. Was man aber dort sehen kann, ist auf der einen Seite die römische Oberfläche, die arabischen Spuren, denn die Araber, anfangs die christlichen Araber, sind dort ja eingerückt und haben diese Stadt belebt, haben dort ihre Zeugnisse hinterlassen, später die Muslime. Und Bosra ist die Stadt, die der muslimischen Prophezeiung zufolge, beziehungsweise einer Legende, wo der Prophet Mohammed das erste Mal als Kind beobachtet wurde und von einem Mönch in Empfang genommen wurde, der ihn als den nächsten Propheten erkannt haben soll. Das heißt, es hat in allen Kulturen, Religionen eine ganz besondere Bedeutung. Und dieser Ort ist abgesehen davon einfach so spektakulär schön, dass ich hoffe, dass viele Menschen auch aus Deutschland den bald wieder besuchen können.
Und das muss man ja auch nochmal als Besonderheit hervorheben, ne? Das sind Welterbestätten. Da war kein Zaun, also zumindest in dem Beispiel, kein Zaun drumherum gezogen, sondern da haben wirklich Leute auch auf den Spuren der Ahnen gelebt und gearbeitet.
Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mich mit Syrien oder warum ich so begeistert und so interessiert an Syrien bin. In Syrien können Sie sehen, wie die Altertümer, wie das antike Erbe und die heutige Gesellschaft miteinander zusammenhängen. Viele wundern sich ja, dass Syrien so ein Vielvölkerstaat ist mit so vielen verschiedenen Religionsgruppen und auch ja, vielen Graustufen letztendlich innerhalb dieser Religionsgruppen. Es ist ein sehr diverses Land, was natürlich auch viel sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Aber diese Diversität ist kein Zufall, sondern sie können wirklich das zurück in die Antike verfolgen, bis hin zu bestimmten Glaubensinhalten und philosophischen Ansichten, die Volksgemeinschaften wie zum Beispiel die Drusen oder die Alawiten oder die Ismailiten haben. Auch die Christen in Syrien natürlich und letztendlich auch, klar, die Muslime, das ist ja auch eine spätantike Religion. Und diese religiöse Diversität des Landes, die können Sie historisch zurückverfolgen und Sie sehen die Verbindung zwischen dem antiken Erbe und der heutigen Situation. Und das Besondere daran finde ich, das gängige Narrativ, was Ihnen Extremisten Identitäre präsentieren, ist ja dieser Mythos, es gäbe so einen geeinten Stamm und dann irgendwann spalten sich in alle Richtungen die Gruppen ab und die verachtet man und die hasst man, weil sie Spalter sind, weil sie die Einheit des Islam, die Einheit des Christentums, die Einheit von was auch immer in Frage stellen. Ich habe mich jahrelang eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern die Vielfalt und die Diversität dieses Landes und auch anderer Religionen und anderer Kulturen nicht von Anfang an angelegt war. Und da kann man das eigentlich sehr gut sehen. Das war nicht eine Wurzel, aus der es dann verschiedene Verzweigungen gab, sondern letztendlich waren die Kulturen und die Religionen immer divers und sie haben miteinander interagiert, sich gegenseitig befruchtet, aber die meiste Zeit eigentlich friedlich koexistiert.
Aber Extremisten ist dieses Charakteristikum Vielvölkerstaat oder friedliches Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen ja ein Dorn im Auge. Sie haben schon die Oasenstadt Palmyra erwähnt, die wurde ja von den Extremisten des sogenannten Islamischen Staat ja genau deswegen auch sehr öffentlichkeitswirksam in die Luft gejagt.
Genau. Und das ist, glaube ich, nicht nur dem Umstand geschuldet, dass man Schrecken und Abscheu hervorrufen wollte, dass man die Weltgemeinschaft provozieren wollte, auch nicht nur dem Umstand, dass man große Aufmerksamkeit erregen wollte, was, glaube ich, auch ein Teil des Kalküls war, sondern da gibt es noch eine andere Erwägung dahinter. Das eine ist, dass insbesondere die dschihadistischen, die extremistischen, islamistischen Gruppierungen der Ansicht sind, dass Archäologie und Kultur, also die Verehrung und das Bewahren von antiken Kulturgütern, dass das eigentlich ein westlicher Fetisch ist. Dass westliche Archäologen irgendwann angekommen sind und den Muslimen gesagt haben, ihr müsst diese Götzen der Antike und diese Relikte der Antike, die müsst ihr verehren. Der andere Punkt ist, dass einige von diesen Leuten wirklich davon ausgehen, dass die römischen, hellenistischen, aber auch altarabischen, mesopotamischen Statuen und Kultstätten tatsächlich Götzendienst repräsentieren und Unglauben und dass es ihre Pflicht wäre, dagegen vorzugehen, obwohl es etliche Fatwas von, also Rechtsgutachten von islamischen Gelehrten gibt, die das explizit verbieten. Der dritte Punkt ist, im Denken dieser Gruppierungen muss die Geschichte überschrieben werden, dass nämlich die Vielfalt des Landes Teil der antiken Geschichte ist. Das muss ausradiert werden und die Geschichte muss neu geschrieben werden und dann beginnt sie womit? Mit dem Islam. Und alles, was vor dem Islam war, ist in den Augen dieser Menschen Jahiliya, also Unwissen, die Zeit der Dummheit, die Zeit der Ignoranz und die muss bekämpft werden.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, heute mit Daniel Gerlach. Er ist Orientalist, Herausgeber der Zeitschrift Zenit und hat alle syrischen Welterbestätten auch jetzt nach Kriegsende bereist. Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Welterbestätten für die Syrerinnen und Syrer heute überhaupt von Bedeutung sind. Die haben ja erstmal ganz existenzielle Probleme und Fragen, um die sie sich kümmern. Ich habe das einen Freund von mir gefragt, der als Jugendlicher vor 10 Jahren nach Berlin gekommen ist und jetzt zum ersten Mal gerade einen Monat lang in Syrien seine alte Heimat wiedersehen konnte. Und der hat gesagt, ja klar, es ist jetzt nicht die Top-Priorität, sich um das Welterbe zu kümmern, aber er würde schon sagen, dass das wichtig ist, auch für das syrische Volk. Hören wir mal kurz rein.
Irgendwann sollten die wieder an Bedeutung gewinnen, also weil diese kulturelle, dieses Identität. Gerade in Syrien wird neu geschrieben. Also was ist Syrien? Wie ist Syrien? Syrien ist nicht nur Krieg und Blut und Minderheiten und Mehrheiten, sondern es ist viel mehr. Und ich glaube, solche Geschichten können auch verbindend sein. Die können auch Menschen dort zeigen, wie können wir gemeinsam auch aussehen.
Teilen Sie diese Meinung? Könnte es wirklich sein, dass die Welterbestätten einen Beitrag dazu leisten könnten, dass sich Christen, Sunniten, Drusen und so weiter, dass diese Grenzen, die ja der Krieg jetzt auch so hochgezogen hat zwischen verschiedenen Religionen und Ethnien, dass die sich wieder auf was Verbindendes einigen könnten?
Selbstverständlich. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin in den letzten Jahren sehr intensiv involviert gewesen, vor dem Sturz des Regimes, aber auch danach, in einer Friedensinitiative, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Vertretern von ethnischen und konfessionellen Gruppierungen, Stämmen, aber auch Intellektuellen aus den Städten, die in beiden, also letztendlich auf beiden Seiten der Front waren, sowohl in Syrien, das damals vom Assad-Regime kontrolliert wurde, als eben auch in den Oppositionsgebieten. Diese Menschen haben sich auf ein Symbol geeinigt. Diese Initiative nennt sich der Rat der syrischen Charta und setzt sich zusammen aus sehr bedeutenden Notablen eben der jeweiligen Volksgemeinschaften. Und das Symbol dieser Bewegung ist das Tetrapylon in Palmyra. Weil das Tetrapylon nicht nur ein Wegmarker ist, also ein Wegweiser, wohin die Reise geht, sondern eben auch steht für die Resilienz der syrischen Bevölkerung, wieder einen Neuanfang zu starten. Weil sie eben auch sagen, ja, das zeigt ja auch, dass Syrien nicht ein orientalisches, östliches, asiatisches Land ist, aber auch kein europäisches Land, sondern es ist ein Land, in dem all diese Kulturen zusammenkommen und daraus etwas Neues entstanden ist. Das, denke ich, ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich die bedeutende Rolle anschauen, die die syrische Diaspora in den nächsten Jahren in Syrien spielen wird. So viele Syrer sind nach Deutschland gekommen, aber nicht nur nach Deutschland, auch in andere europäische Staaten, bringen einen Teil der europäischen Kultur und ihrer Erfahrung wieder mit nach Syrien, wenn sie an dem Wiederaufbau teilhaben. Und insofern wird Syrien wieder, vielleicht, wenn alles gut geht, und natürlich ist die Situation gerade nicht einfach, aber es gibt durchaus das Potenzial, dass Syrien da wieder ein Schmelztiegel werden kann, der das Ganze, der diese Energien positiv nutzt. Deswegen denke ich, ist das antike Kulturerbe absolut von zentraler Bedeutung, denn man kann darauf stolz sein. Es demonstriert aber auch sowohl die Konflikte als auch die Chancen, die Syrien hat. Und es ist ganz nüchtern gesagt natürlich eine hochinteressante und hochlukrative Einnahmequelle. Denn wenn Sie diese antiken Städten wieder instand gesetzt haben, das kostet zwar viel Geld, aber überlegen Sie mal, wie viel das zur Volkswirtschaft beitragen kann. Der internationale Tourismus wird ja zunehmen und davon kann Syrien unglaublich viel profitieren. Und deswegen denke ich mal, ist die Wiederinstandsetzung dieses Kulturerbes und der Schutz des Kulturerbes das beste Investment, was man machen kann.
Aber in der entscheidenden Position ist ja jetzt gerade die Machthaber um den Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa, einst islamistischer Kämpfer, ein gesuchter Terrorist, der sich jetzt als moderater Staatsmann gibt. Der hat ja auch seine Machtübernahme an einem Welterbeort bekannt gegeben damals im Dezember, nämlich in der Altstadt von Damaskus und nicht irgendwo, sondern in einer Moschee, die ja auch zum einen für islamische Stärke steht, aber zum anderen für religiöse Toleranz letztlich.
Ja, das wird zumindest von einigen so interpretiert, dass es ein Ort der religiösen Toleranz ist. Da ist der Schrein vom Apostel Johannes dem Täufer relativ ungewöhnlich für eine sunnitische Moschee, dass so prominent auch noch ein hauptsächlich im Christentum verehrter Heiliger steht. Also ich glaube, für Herrn Sharaa war das in erster Linie einfach der glorreichste Ort der islamischen Geschichte. Sharaa und seine Leute betonen sehr das umayyadische Erbe, also die erste islamische Dynastie, die Damaskus zur Hauptstadt eines Weltreichs gemacht hat. Und man spricht sogar von der neo-umayyadischen Ideologie. Insofern war das natürlich für Sharaa wichtig, das an diesem Ort zu tun.
In der Moschee der Umayyaden.
Genau, in der Umayyaden-Moschee. Für die Minderheiten in Syrien ist diese starke Dominanz der Sunniten unter Sharaa und unter der Flagge von Sharaa natürlich ein ganz großes Problem. Und das muss die Regierung auch verstehen, dass Syrien eben jetzt nicht einfach ein sunnitischer Staat werden kann, auch wenn natürlich sich die Sunniten als Bevölkerungsmehrheit lange Zeit unterdrückt haben. Aber wenn man jetzt mit den gleichen Methoden vorgeht wie das Assad-Regime, dann wird man Syrien weder befrieden können noch stabil bekommen. Wir werden sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht ausgemacht ist und dass es halt auch innerhalb der Machteliten in Syrien durchaus noch verhandelt werden kann.
Aber die blutigen Racheaktionen gegenüber der alawitischen Minderheit, die sind ja nicht sonderlich optimistisch, stimmt?
Nein, schlimmer als das. Also das ist ein Verbrechen gewesen, ein Verbrechen, von dem ich den Eindruck habe, dass die Regierung es zu diesem Zeitpunkt, insbesondere im vergangenen März, auch nicht verhindern wollte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Innerhalb des Spektrums der Unterstützer von Assad, diese Milizen, die letztendlich ihm auch zur Macht verholfen haben, gibt es eben viele, die der Ansicht sind, dass die Alawiten nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie Profiteure und Unterstützer des Assad-Regimes gewesen sind und dass sie deswegen eigentlich in Syrien nichts verloren haben und dass sie deswegen vertrieben gehören, um das Mindeste zu sagen. Die Alawiten sind nicht nur wirklich zwischen Hammer und Amboss, sondern auch in einem Selbstfindungsprozess, weil sie so vereinnahmt wurden von dem Assad-Regime. Und worauf ich gerne hinweisen möchte, was mir sehr wichtig ist, weil ich mit dieser alawitischen Gemeinschaft viel zu tun hatte in den letzten Jahren, ist, die sind genau ein Beispiel für das, was ich eingangs erklären wollte, für den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Diversität und der Antike. Die alawitische Doktrin, die alawitische Weltanschauung, die eine islamische ist, die hat so viele antike Elemente. Sie erlaubt uns einen Blick, einen vagen Blick in die Art und Weise, wie Menschen in der Spätantike, aber auch im Mittelalter sich die Welt vorgestellt haben. Sie hat davon viel mehr bewahrt. Und sie ist eine spirituelle Weltanschauung, die auf islamischen Prinzipien basiert. Und die Frage, sind die Alawiten Muslime oder nicht, das ist eine Frage, die in Syrien sehr kontrovers diskutiert und behandelt wird. Aber letztendlich sind sie Teil der islamischen Familie und sie sind aber darüber hinaus noch viel mehr. Und was ich eben interessant finde, ist, dass diese positive Bedeutung, diese positive Betrachtung, diese Neugier, die muss erst noch geweckt werden. Denn bisher sind die Alawiten vor allem mit Missachtung, Unverständnis konfrontiert.
Also da zeigt sich diese Tradition der Toleranz gegenüber verschiedenen Gruppierungen, an die knüpft man gerade noch nicht an. Hat sich denn das neue Regime schon in irgendeiner Form positioniert, wie es mit den Welterbestätten umgehen will, die ja auch für dieses Symbol stehen?
Ich glaube, gestern hat Ahmad Chara ja die Zitadelle von Aleppo besucht. Und die Zitadelle von Aleppo ist eines der imposantesten mittelalterlichen Bauwerke, die ich kenne. Wer die Zitadelle von Aleppo beherrscht, der beherrscht Syrien. Der Sturm auf Aleppo, die Eroberung von Aleppo durch die Milizen unter dem Kommando von Ahmad Chara war letztendlich der Moment, wo die Machtübernahme in Syrien begonnen hat. Ich habe selber Orte gesehen, wo diese Milizen Zielschießen geübt haben. Und das war nicht nur in Palmyra, sondern das war auch in Simeonskloster, also eine andere wirklich sehr beeindruckende Anlage, die auch Teil eines Welterbes ist. Und da sieht man wenig von Respekt gegenüber dem antiken Schätzen. Aber ich denke doch tatsächlich, dass das auch international verhandelt werden muss und dass die internationale Gemeinschaft, auch die Unterstützer Syriens, da stärker darauf bestehen müssen und sagen, wenn ihr die Wirtschaft dieses Landes auf Vordermann bringen wollt, dann müsst ihr das auch priorisieren und dann müsst ihr die Bedeutung verstehen. Das ist aber für viele von diesen gerade bewaffneten Gruppen nicht nur keine Priorität, sondern das erfordert ein Umdenken. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das denen, ohne zu sehr belehrend aufzutreten, auch zu vermitteln. Und nicht mit westlichen Vermittlern, sondern eben Syrer selber, die das so sehen.
Also das Ausland spielt da eine große Rolle. Auch Deutschland ist da ja sehr aktiv. Deutsche Archäologen. Aber auch hier in Berlin sitzt ja das Syrian Heritage Archive Project, zum Teil von syrischen Flüchtlingen auch gegründet, das Hunderttausende von Fotos, Filmen, Satellitenbildern gesichert hat von diesen Welterbestätten. Ist es wichtig, dass wir uns auch von hier aus, von Deutschland aus, dass sich auch deutsche Archäologen um das syrische Welterbe kümmern? Ah, hier geht gerade ein Gewitter runter, deswegen grummelt es im Hintergrund, nicht wundern.
Ich glaube, dass das Naheliegendste überhaupt ist, dass man das gemeinsam tut. Und es gibt so viel, es liegt ja so viel Wissen und so viel Expertise dazu vor, insbesondere in Deutschland, dass es absolut naheliegend ist, dass man mit den Institutionen, nicht nur den finanziellen Mitteln, aber auch mit dem Know-how, was man in Deutschland hat, gemeinsam mit den Syrern das Thema angeht.
Um mal mit einem etwas optimistischen Beispiel zu enden, ganz positive Signale scheint es ja aus der Welterbestätte Aleppo zu geben, aus der Altstadt. Die ist massiv zerstört worden in den Kriegsjahren. Vor allem auch der Souk von Aleppo, der einstmal größte Basar des Orients, wunderschön mit faszinierender Reizüberflutung quasi für alle Sinne. Der liegt komplett in Trümmern, aber in die Altstadt zieht nach und nach wieder mehr Leben ein, richtig?
Ja, da zieht Leben ein und die Altstadt ist natürlich auch ein wichtiges finanzielles Investment. Traditionell ist der Basar von Aleppo, wenn man da als Tourist durchgegangen ist, dann hat man immer gedacht, okay, da wird ganz viel Nippes verkauft, aber letztendlich in den oberen Stockwerken, da wurde richtig Business gemacht. Also die großen Händler waren eben sehr vermögend. In Aleppo wird nicht nur investiert aus Liebe zur Kultur. Wer da investiert, der investiert nicht auf Jahre, sondern auf Jahrhunderte. Denn vieles ist ja ein Familienbesitz und wer einen Laden im Basar hat, der weiß halt einfach, dass er diesen Standort auch noch über Jahrhunderte seinen Nachfahren vermachen kann. Es wird viele Konflikte darüber geben, bei dem Wiederaufbau von solchen kommerziell genutzten Kulturerbestätten, wie die genutzt werden, wer welchen Anspruch hat, wer was zerstört hat. Aber was Aleppo auch zeigt, denke ich, ist, die Aleppiner bilden sich darauf viel ein, aber ich denke zum Teil auch zu Recht, dass sie in der Lage sind, sehr schnell umzuswitchen und Konfliktsituationen für sie selber auch in einer Win-Win-Situation umzudrehen. Und dass sie sehr pragmatisch und sehr einfallsreich und sehr geschäftstüchtig sind. Wenn es in Aleppo nicht gelingen kann, mit dem unglaublichen Potenzial, was diese Stadt hat, dann, glaube ich, kann es nirgendwo in Syrien gelingen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, da jetzt auch das Augenmerk drauf zu richten.
Herr Gerlach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Daniel Gerlach, Orientalist, Nahostkenner, Chefredakteur des Magazins Zenit, war heute mein Gast in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Wir haben über die syrischen Welterbestätten und ihre Bedeutung für die Identität des Landes gesprochen. Ich bin Anna Korwis und sage danke fürs Zuhören.